Danke für dieses schöne Lied, das wir zusammen singen durften. Seht unseren Gott, er sitzt auf dem Thron. Lasset uns anbeten. Wir sind in unserer Predigtreihe durch den Propheten Haggai heute zum letzten Text gekommen. Und ich will zum Einstieg eine Frage stellen, die wir gerade im Lied eigentlich schon beantwortet haben. Aber eine Frage, die wahrscheinlich in dieser Welt von verschiedenen Menschen unterschiedlich beantwortet würde. Und sie ist vielschichtig, wenn man so darüber nachdenkt. Die Frage ist, wer regiert diese Welt? Wer hat momentan die Macht? Wer wird in Zukunft regieren? Eine Frage, die wahrscheinlich gar nicht so leicht zu beantworten ist. Sind es staatliche Regierungen wie die USA oder hat China sie längst abgelöst? Welche Rolle wird Russland in der Zukunft spielen, fragen sich so manche. Oder sind es vielmehr vielleicht Institutionen wie die WHO oder das Weltwirtschaftsforum? Oder sind es gar große Medienkonzerne, die mit ihren Einflussmöglichkeiten eigentlich diese Welt beherrschen? Oder sind es aufstrebende globale Konzerne, irgendwelche Tech-Giganten oder doch vielleicht die Milliardäre dieser Welt? Wir kennen ja den Satz, Geld regiert die Welt. Und ich glaube, er ist nicht einfach nur so dahingesagt, sondern da ist schon was Wahres dran. Und wir merken, glaube ich, auf diese Frage, wer hat die Macht? Wer regiert diese Welt eigentlich? Und wer wird sie in Zukunft regieren? Gibt es ganz unterschiedliche Antworten, je nachdem, wie man fragt. Dabei sind das Fragen, die nicht nur irgendwelche Wirtschaftsforscher bewegen, ja, die möglichst in die Zukunft schauen wollen, sondern zunehmend mehr auch ganz stinknormale Bürger wie dich und wie mich. Wo geht es mit unserer Welt hin? Was kommt da auf uns zu? Wer regiert eigentlich die Welt? Wer sitzt im Regiment? Und tatsächlich gibt es zunehmend mehr Menschen, die bei allem, was sie so in dieser Welt sehen, bei den ganzen Entwicklungen, die sich abzeichnen, große Angst und Sorge vor der Zukunft bekommen. Und auch viele Christen schauen nicht gerade freudestrahlend auf die Entwicklungen unserer Zeit, die wir so sehen. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Bibel uns nicht gerade ein Bild davon zeichnet, dass es mit der Welt nochmal steil bergauf gehen wird, sondern ganz im Gegenteil. Die Wertmaßstäbe werden verrückt, die Vorstellungen werden verrückter, die Zeiten werden verrückter, die Menschen werden verrückter, diese Welt wird immer verrückter. Und all das wird sich nicht wirklich grundlegend ändern, auch wenn es manchmal Wellenbewegungen geben mag, die hier und da ein bisschen Hoffnungsschimmer geben, aber das wird sich nicht im Wesentlichen verändern, bis der wahre König auf diese Erde kommt. In allem Weltgeschehen sollten wir Christen uns das stets vor Augen halten. Der wahre König, Jesus Christus, wird wiederkommen und allerspätestens dann wird für jeden offenbar sein, dass er diese Welt regiert. Das ist eine wunderbare Perspektive, das ist eine sichere Hoffnung für uns als Christen und das gibt dem Ganzen auch eine ganz andere Perspektive, wenn wir durch diese Welt laufen. Wir wollen heute anhand von dieser letzten Botschaft von Haggai, Haggai 2, Vers 20 bis 23, über das Thema nachdenken, der wahre König kommt. Und jetzt muss die Technik mir einmal helfen hier, weil der Presenter funktioniert nicht. Genau, der wahre König kommt. Und wir haben nochmal 4 Verse im Buch Haggai, die wollen wir uns heute zusammen anschauen. Verse, die nicht so ganz leicht sind wahrscheinlich. Aber ich hoffe, dass wir es schaffen, heute Morgen dort einzusteigen und ein Stück mehr zu verstehen. Also Haggai 2, Vers 20 bis 23, ich will sie uns einmal lesen. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats. Sage zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und ich werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr, der Herrscharen. Das ist unser Predigtext für heute Morgen. Diese 4 Verse, wir wollen sie uns in 3 Punkten anschauen. Und ich sage schon vorab, das ist ein Text, der wahrscheinlich erstmal so, man liest ihn und kann da nicht viel mit anfangen. Und das ist auch nicht ein Text, wo wir jetzt sagen können, okay, da haben wir 1000 Anwendungen draus, sondern wir müssen heute Morgen so ein bisschen in die biblischen Zusammenhänge hineingehen. Und ich hoffe, dass wir am Ende aber staunen und sehen, wie dieser Text sogar mit uns zu tun hat. Jetzt kann manch einer sagen, ja warte mal, also hier von König Jesus und sowas lese ich da ja gar nichts, nur von irgendeinem Zerubabel, so, verstehe ich auch erstmal, Aber ich hoffe, dass wir trotzdem verstehen, also wie diese Verse hier in Verbindung stehen zum wahren König Jesus schlussendlich und wie sie am Ende für die Juden von großer Relevanz waren, aber auch für uns von großer Relevanz sind. Also schauen wir uns das heute Morgen in 3 Punkten an und versuchen, unseren Kopf anzustrengen, um da mit verfolgen zu können. Ich hoffe, dass das gelingt. Unser 1. Punkt heute heißt, die Linie wird vorgezeichnet. Und es geht um Vers 20 und Vers 21. Ah, wir sind ja im Propheten Haggai. Letzte Woche hatten wir schon gesehen, dass diese 3. und 4. Botschaft von Haggai, die Gott also durch diesen Propheten sendet, an einem einzigen Tag geschehen ist. Und dementsprechend lesen wir jetzt hier, Vers 20, haben wir gerade schon gelesen, und das Wort des Herrn geschah zum 2. Mal zu Haggai am 24. des Monats. Marco Stiller hat uns letzte Woche ja damit hineingenommen, er hat uns diese gute Tabelle vor Augen geführt, dass wir eine zeitliche Einordnung haben. Und es war dieser 24. Tag des Monats Kislev im Jahr 520 vor Christus. Bei uns wäre es der 18. Dezember. Und an diesem Tag spricht Gott gleich 2-mal zu Haggai. Es sind genau 3 Monate, nachdem der Wiederaufbau des Tempels nach diesem längeren Baustopp wieder Fahrt aufgenommen hat. Wir hatten das, Haggai 1, Vers 15, da ist die Rede davon, dass am 24. Tag des 6. Monats sie sich wieder an die Arbeit gemacht haben. Und jetzt hier also der 24. Tag des 9. Monats. Jetzt haben wir im vorhergehenden Abschnitt letzte Woche schon gesehen, Vers 18, dass an diesem 24. Tag des 9. Monats die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden. Das haben wir letzte Woche gesehen. Ja? Und damit war ein wirklich wichtiger Meilenstein gelegt, ja? Wenn es um diesen Wiederaufbau des Tempels ging. Und damit war auch eine gewisse Identität für Israel wieder vorhanden. Ne? Der Tempel ist wieder im Werden. Und daneben drängt sich jetzt aber eine andere Frage auf. Nämlich die Frage, wie wird es weitergehen mit dem Königtum? Oder noch ein bisschen präziser, was wird aus der Verheißung, die Gott selbst einst König David gegeben hat. Viele von uns wissen das vielleicht, noch bevor der 1. Tempel gebaut wurde, war das der Wunsch von dem wahrscheinlich größten und bekanntesten König Israels, von David selbst, dass er dem Herrn ein Haus bauen wollte. Aber der Herr hat gesagt, nein, das ist nicht deine Aufgabe, ich gestatte es dir nicht, unter anderem, weil so viel Blut an deinen Händen klebt. Ja, und man kann das in 2. Samuel 7 nachlesen, dass Gott sagt, nee, also das ist jetzt nicht dein Job. Stattdessen dreht Gott aber in 2. Samuel 7 den Spieß um und gab David eine Verheißung, die weit über das irdische Leben von David hinausgeht. In 2. Samuel 7, Vers 11, schauen wir einmal kurz hinein, 2. Hälfte von Vers 11, 2. Samuel 7, da sagt Gott durch den Propheten Nathan, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird, sagt er gegenüber David. Und ein paar Verse später, 2. Samuel 7, Vers 16, sagt er weiter zu David, dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig, dein Thron soll feststehen für ewig. Hier ist also die Verheißung eines ewigen Königtums und Gott macht sich verbindlich, indem er zusagt, also dass diese Königslinie Davids für immer Bestand haben wird. Das ist für die Juden damals ja im Prinzip klar gewesen. Ja? Sie wussten das, da gab es diese große Verheißung, König David und so weiter. So. Gott hatte auch über Jahrhunderte hinweg diese Abstammungslinie von David bewahrt. Und jetzt schalten wir zurück in die Zeit von Haggai und führen uns mal die Situation vor Augen, die da jetzt ist. Die Juden waren nach der babylonischen Gefangenschaft wieder in ihrem Land, der Tempelaufbau war wieder im Gang. Aber wo war der König aus der Linie Davids? Von dem war seit 66 Jahren faktisch nichts mehr in Jerusalem zu sehen. Die letzten beiden Könige, die in Jerusalem regiert haben, waren die Söhne von Joachim. Der eine war Joachin, ja, sein Sohn, und dann anschließend noch sein Bruder Zedekia. Joachin hat nur 3 Monate und 10 Tage regiert, kann man 2. Chronik 36, Vers 9 nachlesen, und sein Bruder Zedekia wurde dann noch so eingesetzt für 11 Jahre. Und dann 586 vor Christus sind sie in die babylonische Gefangenschaft gekommen und es gab keinen König mehr in Jerusalem. Nun schreiben wir das Jahr 520 vor Christus zu Zeiten Haggais und was das Königtum angeht, hat sich nichts verändert. Und daher diese Frage, was wird denn nun aus dem Königtum, was wird denn nun aus dieser Verheißung, die Gott an David gegeben hat? Nun gibt es eine Hoffnung, dass da irgendwie doch noch was draus werden kann und die heißt Serubabel. Genau den spricht Gott ja durch den Propheten Haggai in Vers 21 an, wo es dann heißt, sage zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Der Name Serubabel kommt uns hoffentlich inzwischen irgendwie ein bisschen bekannt vor aus diesen Büchern Haggai und dem Buch Esra. Er ist da eine der Schlüsselpersonen. Und wir haben ihn immer wieder als den, ich sag mal, politischen Führer bezeichnet von dieser ganzen Aktion, von dem Tempelaufbau und auch der Rückführung. Unter anderem wird er auch, wie hier, öfters als Statthalter bezeichnet. Das heißt, er wurde von den Persern, die ja an der Macht waren, von den Persern als Befehlshaber für Juda eingesetzt. Er hatte also unter der Zentralregierung der Perser eine gewisse Macht, auch eine gewisse Regierungsposition, aber das war bei weitem nicht zu vergleichen mit einer selbstständigen Königsherrschaft, wie man das vorher hatte. Und dieser Serubabel, ich führe uns das nochmal kurz vor Augen, der bildet zusammen mit dem hohen Priester Jeschua die Führungsspitze des Volkes. Das haben wir immer wieder schon gesehen in diesen beiden Predigtreihen. Er war eine Schlüsselperson, wenn wir uns zurückerinnern, Esra 1 und 2, wie diese erste Rückführungswelle der Juden stattgefunden hat. Er war der, der diese erste Rückführungswelle aus dem babylonischen Exil zurück nach Jerusalem angeführt hat. Er war zusammen mit Jeschua dann auch federführend, in Esra 3 haben wir das gehabt, dass dieser Altar wieder aufgebaut wurde. Und er war es auch, der anschließend mit Jeschua diesen Tempelbau wieder in Gang gesetzt hat. Er war es auch, in Esra 4 hatten wir das, der diesen Gegenwind, diesen Angriff der Gegner, diese listigen Versuche mit Jeschua zusammen erstmal abgewehrt hat. Und Serubabel war es zusammen mit Jeschua auch, der nach diesen 16 Jahre langen Baustopp wieder die Bauarbeiten am Tempel aufgenommen hat, das wieder also in Gang gebracht hat, nachdem Gott seine Propheten Haggai und Zacharja gesandt hat. So, und ich denke, wir verstehen an dieser Stelle, dass Serubabel als der politische Führer neben diesem Jeschua, dem geistlichen Führer, könnte man sagen, dass er absolut zentral war für das Volk der Juden. Es sollte uns dementsprechend nicht wundern, dass Gott immer wieder durch Haggai direkt Serubabel anspricht. Haben wir gesehen im Buch Haggai, Haggai 1, Vers 1, Haggai 2, Vers 1 und jetzt hier Haggai 2, Vers 22. Jetzt finden wir so einen Zusatz zu Serubabel noch, nämlich diesen Zusatz, dass da immer wieder steht, dass er der Sohn des Shealtiel ist. Zum Beispiel in Vers 23 in unserem Text ist es so. Und mich hat letztens jemand gefragt, also warum das denn da immer steht, ob das denn irgendwie so sein muss. Ja, und uns geht es vielleicht so, dass wir denken, ja, keine Ahnung, für mich scheint das erstmal unrelevant und das nimmt immer so den Fluss aus dem Lesen auch noch raus, so, ne, dass dann irgendwelche Sonderbezeichnungen da immer noch sind. Aber ich bin froh tatsächlich, dass dieser Zusatz hier dort steht. Weil nur dadurch wissen wir, wer dieser Serubabel eigentlich war und warum ausgerechnet er jetzt angesprochen wird. In 1. Chronik 3 können wir die Abstammungslinie von David nachvollziehen, wie das so aneinander geknüpft ist. Und wahrscheinlich geht es ganz vielen so, wenn sie sagen, okay, ich nehme mir vor, zum Beispiel die Bibel in einem Stück mal durchzulesen, in einem Jahr oder überhaupt mal so in einem Stück, dann wirst du im 1. Chronik die ersten 9 Kapitel wahrscheinlich lesen und dir denken, das lese ich nur, damit ich sagen kann, ich habe das gelesen. Aber das sagt mir irgendwie gar nichts. Ja? Ich kann da eigentlich nicht viel mit anfangen. Verstehe ich. Aber heute haben wir ein Beispiel davon, dass das so gut und so wichtig ist, dass wir diese Abstammungslinie von David im Einzelnen aufgelistet haben. So, jetzt wird es spannend. Wir betreiben ein bisschen Ahnenforschung für Serubabel. Okay? Da müssen wir uns jetzt kurz drauf einlassen, um zu verstehen, wer er ist. 1. Chronik 3, Vers 16 bis 19a. Da heißt es, und die Söhne Jojakims, sein Sohn Jechonja, dessen Sohn Zedekia, und die Söhne Jechonjas Assir, dessen Sohn Shealtiel, und Malkiram und Pedaja und Shenazar, Hekamja, Hoshama, Nebatja und die Söhne Pedajas, Serubabel und Shimi. Ich bin froh, dass es geklappt hat, diesen Namen zu lesen. Das ist immer schwer genug. Ja? Wir erinnern uns daran zurück, diese ersten beiden Könige, oder diese Könige, die am Anfang stehen, hier in Vers 16, die Söhne Jojakims, nämlich Jechonja, der auch manchmal Jojachin genannt wird, und Zedekia. Diese beiden Könige, die hier aufgelistet sind, waren die letzten Könige, die auf dem Thron in Jerusalem gesessen haben, bevor es dann in die Gefangenschaft ging. 2. Chronik 36, kann man das nachlesen. So, nach der Wegführung dann ins babylonische Exil wurde von diesem König von Jechonja oder Jojachin unter anderem Shealtiel gezeugt. Das können wir so nachvollziehen hier. Und auch Pedaja. Jetzt gucken wir in Vers 19. Wir sehen, dass es dann weitergeht in dieser Linie, dass Serubabel als Sohn von Pedaja bezeichnet wird. Und nicht, wie wir eigentlich meinen würden, als Sohn von Shealtiel. Das heißt, es wird hier noch ein bisschen komplizierter an dieser Stelle. Ja, eigentlich würden wir denken, okay, da müsste ja jetzt Shealtiel stehen. So, ist ein bisschen verwirrend, oder? Wie kann das sein? Es gibt verschiedene Varianten, wie das zustande kommen konnte, aber eine der wahrscheinlichsten Möglichkeiten besteht in der Regelung der sogenannten Schwagerehe an dieser Stelle, oder man kann das auch als Leviratsehe bezeichnen. Schauen wir dazu ganz kurz in 5. Mose 25, Vers 5 und 6, dann wissen wir, was das ist. Da heißt es, wenn Brüder zusammen wohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, dann soll die Frau des Verstorbenen nicht auswärts einem fremden Mann angehören. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe vollziehen. Und es soll geschehen, der Erstgeborene, den sie dann gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit dessen Name aus Israel nicht ausgelöscht wird. Es ist sehr gut denkbar, dass das genau im Fall von Shealtiel passiert ist. Ne? Also wäre dann so, er ist gestorben, nach der Verordnung des Gesetzes hat sein Bruder Pedaja dann seine Frau genommen und hat einen Nachkommen gezeugt und der trägt dann den Namen Zerubabel. Und weil das der Erstgeborene gewesen ist, konnte er auch als Sohn des Shealtiel bezeichnet werden. Und das ist ja die Bezeichnung, die wir für Zerubabel immer wieder finden. Okay? Kleiner Exkurs, jetzt denkt sich manch einer, okay, wie auch immer, interessiert mich eigentlich gar nicht. So, dann ist er halt auf Umwege der Sohn des Shealtiel, ist mir ja egal, ist er ja jetzt. Ja? Wo ist jetzt die Relevanz? Für die Juden damals bestand durch diesen Enkel von König Joachim, ne, diesem vorletzten König aus dem Exil, durch diesen Enkel von König Joachim, bestand also diese Verheißung eines ewigen Königtums immer noch weiter. Das war noch nicht ganz erloschen. Und auch Zerubabel, der ja in Vers 21 dann hier direkt angesprochen wird, Haggai 2, Vers 21, der bekam von Gott selbst nochmal eine Perspektive, dass diese Verheißung des ewigen Königtums weiter Bestand haben konnte. Für ihn war aber aus gutem Grund das völlig revolutionär. Wir sehen das nachher im dritten Punkt, dann verstehen wir das noch ein bisschen mehr. Jetzt haben wir heute den Vorteil, dass wir also den weiteren Verlauf der Geschichte ja kennen. Und wir wissen, dass nach dem babylonischen Exil nie wieder ein König auf den Thron Judas oder Israels gesetzt wurde. Und nie wieder hatten sie ein unabhängiges Königtum, was da entstanden ist. Nie wieder, bis aus dieser Linie Davids über Zerubabel eines Tages der wahre König Jesus hervorgegangen ist. Und genau da setzt das Neue Testament an, in Matthäus 1, mit dem Stammbaum Jesu. Und wir finden in Matthäus 1, Vers 12 dann folgende Aussage, Vers 12 und 13a. Nach der Wegführung nach Babylon aber zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel aber zeugte Zerubabel, Zerubabel aber zeugte und so weiter und so fort. Und diese Linie, kann man dann nachvollziehen, die führt dann bis hin zu Christus. Jesus Christus, der wahre König Israels und nicht nur der König Israels, sondern eigentlich der König der ganzen Welt. Und er ist etwas mehr als 500 Jahre nach der Zeit Zerubabels in diese Welt hineingekommen. Und das können wir nachvollziehen dann, wie er in diese Welt kommt, das wissen wir, können wir schon im Lukas-Evangelium am Anfang nachvollziehen. Und dann sehen wir Lukas 19 zum Beispiel, Lukas 19, Vers 28 bis 38, wie die Juden damals beim Einzug von Jerusalem diesen König Jesus gefeiert haben mit den Worten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Das heißt also, die Juden haben bis zu dieser Zeit Jesu, bis in diese Zeit Jesu hinein immer noch diesen König aus der Linie Zerubabels erwartet. Und er sollte diese Davids Linie weiter fortsetzen. So, und sie feierten ihn in Lukas 19 mit diesen Worten hier, aber wenige Tage später verwarfen sie ihn. Und es dauert nur 4 Kapitel, wenn wir das so lesen, in Lukas 23, Vers 21. Und aus dem Mund derselben Leute kam, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und wir fragen uns an dieser Stelle, wie konnte das sein? Ja, kommt ja immer wieder so im Neuen Testament an solche Stellen. Wie kann das sein, dass sie ihn dann so mal eben verwarfen? Die Antwort ist, sie hatten zum Beispiel aus Stellen wie Haggai 2, Vers 22 die Vorstellung, dass der König und Messias kommt und dass er die Königreiche dieser Erde besiegen wird und sie sich untertan machen wird. Und genau das ist nicht passiert, als Jesus das erste Mal auf diese Erde kam. Man könnte so ausdrücken, statt einer königlichen Machtdemonstration über die ganze Erde kam es zu einer notwendigen Erlösungsaktion für den Himmel. Ja, ich sage es nochmal, statt einer königlichen Machtdemonstration über die ganze Erde kam es beim ersten Kommen Jesu zu einer notwendigen Erlösungsaktion für den Himmel. Noch kurz bevor Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, sagte er selbst über sein Kommen, Lukas 19, Vers 10, diese bekannten Worte, Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus kam bei seinem ersten Kommen nicht, um seine globale Königsherrschaft offensichtlich aufzurichten, sondern er kam, um verlorene Sünder wie dich und mich zu retten. Damit wir überhaupt in diese Königsherrschaft, in diese ewige Königsherrschaft Jesu hineinkommen können. In sein ewiges Königreich oder anders ausgedrückt, zu ihm in den Himmel kommt man nicht durch Abstammung oder durch gute Taten oder durch ein moralisch einigermaßen geordnetes Leben, nein, sondern nur durch Umkehr, Buße von einem Leben ohne Gott hin zu einem Leben mit ihm. Man kommt dort nur hin durch den persönlichen Glauben an Jesus Christus, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und dort alles bezahlt hat, was ich eigentlich hätte tragen müssen. Und wenn du hier sitzt und du hast dein Leben noch nicht ganz bewusst Jesus als Retter und Herrn anvertraut, dann ist es heute ein Anlass, deine Verlorenheit vor Gott zu erkennen und wirklich deine Sünde vor ihm zu bekennen. Alles offen zu legen, um Vergebung zu bitten, die Vergebung durch Jesus persönlich in Anspruch zu nehmen und ihm dein Leben zu unterstellen als Herrn. Die Bibel macht uns das unmissverständlich deutlich, dass jeder Mensch, egal ob Jude oder nicht, jeder Mensch durch die Sünde getrennt ist von Gott und damit verloren. Und wenn die Rettung durch Jesus Christus nicht persönlich in Anspruch genommen wird, dann bleibt ein Mensch auch verloren. Deshalb ist das so dringlich, diese Botschaft auch an diesem Morgen. Und wenn du auf der anderen Seite sagen kannst, ja, ich habe diese Rettung erlebt, dann darfst du einerseits mit großer Freude in die Zukunft schauen, weil du wirst unter der ewigen Königsherrschaft von Jesus Christus leben. Das ist unsere Perspektive. Aber zugleich darfst du und sollst du auch so vielen Menschen wie möglich von dieser notwendigen Erlösungsaktion erzählen. Und das bevor Jesus ein zweites Mal auf diese Erde wiederkommt. Das sehen wir ebenfalls deutlich in der Bibel. Jesus kam vor gut 2000 Jahren beim ersten Mal, um die Schuldfrage zu klären, aber er wird ein zweites Mal wiederkommen und dann wird er die Machtfrage klären. Und glücklich schätzen darf sich jeder, der dann auf seiner Seite steht. Wir sehen also, um das zusammenzufassen, Gott verheißt seine Königslinie über David oder gegenüber David, dann zeichnet er sie durch Serubabel weiter, er erfüllt sie in Christus, und er wird sie eines Tages vollenden in Christus. Das ist die Linie, die wir hier so raussehen. Und genau davon, von dieser Vollendung, von dem Weiteren, dann handeln die Verse 21b bis 23 in Haggai 2, die sich nicht zu Lebzeiten von Serubabel erfüllt haben und auch nicht beim Kommen Jesu, beim ersten Kommen Jesu in Gänze erfüllt haben. Und sie geben uns einen Blick in die Zukunft. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, der heißt, der große Umbruch kommt. Es geht um Vers 21b und Vers 22. Was die Juden eigentlich beim ersten Kommen Jesu erwartet hatten, nämlich König Jesus, ja, der dann regiert über alles und jeden, das wird uns in der Zukunft noch begegnen. Da heißt es, ich lese nochmal Vers 21 und 22 komplett, sage zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. Damit kommen wir auf die eigentliche Prophezeiung, die eigentliche Voraussage zu sprechen. Und natürlich stellt sich wie so oft die Frage, also ist das aus heutiger Sicht schon geschehen oder kommt es noch? Und darüber gibt es unter bibeltreuen Leuten wiederum auch etwas unterschiedliche Auffassungen. Aber ich denke, wenn wir uns das anschauen, was hier beschrieben ist, dann wird relativ schnell deutlich, das ist noch nicht vollumfänglich zur Erfüllung gekommen. Zunächst mal erinnern uns diese Worte Gottes hier am Ende von Vers 21. Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. An Worte, die wir schon in Haggai 2, Vers 6 gelesen haben, ganz ähnlich. Da hieß es, denn so spricht der Herr, der Herrscher, noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Und wir haben das vor 2 Wochen schon genauer angeschaut, dass die Erschütterung der Erde und auch die Finsternis am Himmel bei der Kreuzigung Jesu wie eine Art Vorschattierung waren davon, was da auf diese Erde zukommt. Ja, wir können das in Matthäus 27 nachvollziehen. Und trotzdem ist diese Erschütterung von Himmel und Erde etwas, was in der Zukunft noch dieser Welt eigentlich blüht. Und ich habe das, wenn wir uns zurückerinnern, in der Predigt von vor 2 Wochen schon deutlich gemacht. Ihr könnt ihn nochmal nachhören, wenn ihr wollt, in dem letzten Punkt, dass Gott durch diese Gerichte der 7 Siegel, der 7 Posaunen und der 7 Zorneschallen, wie sie in Offenbarung 6 bis 16 beschrieben sind, Dadurch wird Gott diese Erde und diesen Himmel richtig umkrempeln. Ja, wenn man das liest, dann da ist Chaos pur. Und auch Jesus spricht davon in seinen Endzeitreden, auch das können wir nachlesen, Matthäus 24, Markus 13 oder Lukas 21, auch da lesen wir von Erschütterungen, die über Himmel und Erde kommen werden. In einer Stelle, in Lukas 21, in ein paar Verse, will ich uns kurz mit hineinnehmen, weil es ist eine drastische Beschreibung davon, was kurz bevor Jesus kommt, passieren wird und auch was es bei den Menschen auslösen wird. Lesen wir Lukas 21, Vers 25 bis 27 einmal. Da sagt Jesus in seiner Endzeitrede zu seinen Jüngern, das werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Das heißt, es kommen noch furchtbare Dinge auf diese Erde zu. Und jeder Mensch, der dann den Herrn nicht kennt, der hat allen Grund, in Angst und Schrecken zu verfallen. So wie das hier beschrieben ist. Ne? Auf der Erde wird es Angst der Nation in Ratlosigkeit geben. Und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über diesen Erdkreis kommen werden. Ich glaube, wenn wir heute in der Geschichte oder auch heutzutage von Dingen wie Großbränden oder Seuchen oder Überflutung oder sonstigen Naturkatastrophen mitkriegen, bekommen wir so einen leichten Vorgeschmack davon, wie das so sein kann und was das auch bewirken kann. Ja, dass Angst in Ratlosigkeit auf einmal hervortritt. So, das haben wir an verschiedenen Stellen vielleicht schon im Ansatz mal so ein bisschen erlebt in dieser Welt. Oder auch verschmachten und fürchten, wie das aussehen kann. Ja, auch das haben wir so in Ansätzen. Aber das sind bisher alles nur Vorläufer. Diese Horrorszenarien, die wir uns wahrscheinlich nur im Ansatz vorstellen können und die wir vielleicht aus irgendwelchen apokalyptischen Filmen noch dargestellt kennen oder sowas, das wird eine Realität. Und es wird grausamer sein als das, was wir uns bisher ausmalen. Davon bin ich überzeugt. Aber nachdem diese Erde noch einmal so richtig durchgeschüttelt wird und alles in Angst und Schrecken verfällt, was Jesus Christus nicht kennt, wird der Sohn des Menschen, wird Jesus selbst für alle sichtbar, so heißt es hier, in einer Wolke mit Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Und wenn er dann wiederkommt, dann wird er das tun, was wir in Haggai 2, Vers 22 gelesen haben. Ich lese uns nochmal diesen Vers, wo Gott sagt, und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. Immer und immer wieder hat Gott im Laufe der Geschichte bewiesen, dass er Könige einsetzt und dass er Könige absetzt, wie er das will. Denken wir zum Beispiel an Daniel 2, diese Auflistung dieser Königreich, die da beschrieben ist, ja, während sie noch gar nicht da waren oder in Ansätzen nur da waren, dass die Babylonier regieren werden, dann abgesetzt werden, die Perser regieren werden, dann abgesetzt werden, die Griechen und dann die Römer. Ja. Und Gott hat das bereits vorausgesagt, Daniel 2 alles. Und auch wenn wir uns daran zurückerinnern, an Esra 1, wie wir dann gesehen haben, dass Gott einfach mal eben diesen Perserkönig Kyros nimmt und den da hinsetzt und sagt, okay, und du sorgst jetzt dafür, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. So, wir sehen, Gott hat die Macht und hat das immer wieder bewiesen über jeden König dieser Erde. Und schon durch den Propheten Daniel, nach diesen Königreichen, die er auflistet, da sagt Gott in Daniel 2, Vers 44 über sein Königreich dann Folgendes. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Dieses hier beschriebene Königreich, das hat seinen Anfang genommen mit dem ersten Kommen Jesu. Aber das wird erst zur Vollendung kommen mit dem zweiten Kommen Jesu. Und wir sehen das, es gibt so eine kurze Einordnung biblisch gesehen, ja, wir sehen das in Offenbarung 19 dann, wie am Ende der Trübsalzeit, nach diesen verschiedenen Gerichten, es nochmal zu einem ganz großen Aufmarsch der Könige der Erde kommen wird und wie sie sich gegen Jesus aufbauen werden. Da heißt es, Offenbarung 19, Vers 19, und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Truppen versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinen Truppen Krieg zu führen. Der Zusammenhang von Offenbarung 19 macht deutlich, der auf dem Pferd saß oder sitzt, damit ist Jesus selbst gemeint an dieser Stelle. Und nur einige Verse vorher, Offenbarung 19, Vers 15 und 16, Da gibt es ganz eindrückliche Worte über Jesus, finde ich. Ich will sie uns kurz lesen. Da heißt es, und aus seinem Mund, von Jesus, aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlägt und er wird sie hüten mit eisernem Stab und er tritt die Kälter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Was für eine beeindruckende Beschreibung von unserem wahren König Jesus, oder? Was wir hier lesen. Er ist nicht irgendein König, sondern er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren, der alle anderen in den Schatten stellt und in seinem Schatten verschwinden lassen wird. Und er braucht nicht mehr als sein mächtiges Wort, um die Nationen, die Völker dieser Welt, zu besiegen. Hier heißt es, und er wird sie, die Nationen, hüten mit eisernem Stab. Das ist schon in Psalm 2, Vers 9, daher kommt dieses Zitat, das ist da schon angekündigt. Und wir sehen dann in Offenbarung 19, dass sich das erfüllt. Und dass sich das erfüllt, was Gott durch den Propheten Haggai bereits gesagt hat, nämlich dass er selbst den Thron der Königreiche umstürzen wird und die Macht der Königreiche der Nation vernichten wird und die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen wird und ihre Reiter und ihre Pferde zu Boden sinken lässt. Eine ganz ähnliche Beschreibung von diesem letzten Kampf, der da in Offenbarung 19 beschrieben ist, und dem Sieg, den Jesus über diese aufbegehrende Nation dann erringen wird, finden wir interessanterweise bei Zacharja. Und Zacharja ist, haben wir schon gehabt, der Zeitgenosse von Haggai. Ja, die haben ziemlich zeitgleich prophezeit und uns fehlt leider die Zeit, Zacharja 14 einmal durchzugehen in Einzelheiten und zu sehen, wie Zacharja 14 eigentlich im Zusammenhang steht mit Haggai 2, Vers 20 bis 23. Weil es gibt ganz viele Parallelen an dieser Stelle. Aber es ist immer interessant, wenn ein Zeitgenosse prophezeit. Ja, das war ja das, was die Leute damals dann erlebt haben. Er gibt uns noch mehr zu erkennen. Ich gehe ganz kurz auf einige Sachen ein. Zacharja 14, Vers 3 und 4 ist die Rede davon, dass der Herr selbst zu dieser Schlacht ausziehen wird und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Und dann wird sich dieser Ölberg spalten. Ja, das können wir in Zacharja 14 am Anfang nachvollziehen. Etwas später, in Zacharja 14, Vers 12 und 13, da wird ganz eindrücklich beschrieben, wie der Herr seine Gegner bekämpfen wird und wie er sie auch besiegen wird. Und diese Verse will ich uns kurz lesen. Zacharja 14, Vers 12 und 13. Da heißt es, und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker plagen wird, die gegen Jerusalem in den Krieg gezogen sind. Er lässt jedem sein Fleisch verwesen, während er noch auf seinen Füßen steht. Und seine Augen werden verwesen in ihren Höhlen und seine Zunge wird in seinem Mund verwesen. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird eine große Verwirrung von dem Herrn unter ihnen entstehen, so dass einer des anderen Hand packen und sich seine Hand gegen die Hand seines Nächsten erheben wird. Das, was da beschrieben ist, das ist nahezu unvorstellbar, oder? Gott lässt einfach seine Gegner, während sie noch so vor ihm stehen, sich aufgebaut haben, lässt er sie einfach verwesen. Hier ist die Rede davon, die Augen verwesen in ihren Höhlen, die Zunge verwesen in ihrem Mund, das Fleisch, ihr ganzer Körper verwest, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Und genauso wie es dem Geber allen Lebens durch ein Wort möglich gewesen ist, Leben zu schaffen, ist es ihm auch durch ein Wort möglich, kurzerhand Menschen bei lebendigem Leibe mal eben verwesen zu lassen. Und auch in Vers 13 hier ist etwas beschrieben, das sich deckt mit dem Ende von Haggai 2, Vers 22. Da ist ja die Rede davon, Gott stiftet eine große Verwirrung unter seinen Gegnern und das führt dazu, dass einer die Hand gegen seinen Nächsten erheben wird. Was Zacharja ein bisschen ausführlicher beschreibt, haben wir in Haggai 2, Vers 22 am Ende mit den einfachen Worten beschrieben, jeder fällt durch das Schwert des anderen. Wir sehen also mehr als deutlich, dass spätestens hier an dieser Stelle jedes Knie sich vor dem Herrn beugen wird. Und jeder, der sich dann nicht auf der Seite des Herrn befindet, der wird notgedrungen, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Knie gezwungen, vom König der Könige, vom Herrn der Herren. Dieser große Umbruch, der da beschrieben ist und an so vielen Stellen auch im Alten Testament, auch im Neuen Testament, der wird kommen, ganz sicher. Jesus kommt wieder und stellt sich für uns die ganz persönliche Frage, stehst du auf der richtigen Seite? Gehörst du bereits zum König der Könige, zum Herrn der Herren? Beugst du deine Knie schon jetzt in Demut und Ehrfurcht? Oder lässt du es darauf ankommen, eines Tages vor ihm zu stehen und dann in die Knie gezwungen zu werden? Das sind Fragen, die müssen wir für uns beantworten haben. Und wenn du sie nicht beantwortet hast, dann will ich nochmal an dieser Stelle aufrufen, klär dein Verhältnis zu deinem König noch heute oder zum wahren König vielmehr, der auch dein König werden soll, noch heute. Ich glaube, wenn wir die Zeichen unserer Zeit etwas beobachten, dann merken wir, dass diese Welt irgendwie im Umbruch ist. Ja, und wenn wir diese Welt etwas beobachten, dann zeugen die Geschehnisse davon, was da so alles passiert, davon, dass dieser große Umbruch, dass Jesus selbst die Weltenbühne wieder betritt, möglicherweise, wahrscheinlich, gar nicht mehr so weit weg ist. Wir wissen das nicht, aber wir sollen die Zeichen der Zeit beobachten. Und es zeichnet sich vieles ab. Und für uns Christen gibt es angesichts dieses Tages, dieses Wiederkommens und auch dieser Entwicklungen der Zeit, die wir dann sehen, gibt Jesus uns eine Ermutigung. In Lukas 21, Vers 28, den Vers haben wir eben nicht gelesen, aber wir wollen uns den nochmal zur Ermutigung vor Augen führen. Da sagt Jesus, wenn ihr aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Das heißt, wir brauchen als Christen nicht den Kopf in den Sand stecken, wir brauchen auch nicht in Ratlosigkeit durch diese Welt laufen, als hätten wir keine Ahnung, was da kommt. Nein, wir wissen ja eigentlich, was da kommt, auch wenn wir die Details nicht im Einzelnen kennen. Aber wir dürfen inmitten dieses ganzen Weltgeschehens, bei allem, was da passiert, aufblicken, unsere Häupter emporheben und wissen, unsere Erlösung naht. Und das ist so eine wunderbare Perspektive in einer Welt, die den Bach runtergeht. Ja? Und desto mehr sie das tut, umso mehr sollten wir unsere Häupter emporrichten. Aber wir sollten gleichzeitig nicht bei dem Blick nach oben auf den Herrn stehen bleiben und dabei vergessen, dass wir nach rechts und nach links auch noch blicken sollten. Wo Menschen in unserem engsten Umfeld sind, die noch nicht die Seite gewechselt haben und die diese harten Gerichte treffen würden. Und wir wissen, ja, die Zeit ist begrenzt. Sie brauchen nichts dringender als die Erlösung durch Jesus Christus. Noch ist Gnadenzeit, und wir wissen das. Aber Gnadenzeit hat eine Frist und die läuft ab. Das wissen wir. Aber lassen wir uns herausfordern als Christen an dieser Stelle einmal mehr. Für wen wirst du diese Woche beten, dass er den Herrn noch finden darf? Und welche Menschen hast du auf dem Herzen, denen du das Evangelium unbedingt noch bringen willst, bevor es zu spät ist? Ich glaube, wir sollten angesichts dieses Tages, der näher rückt, umso mehr unseren Fokus darauf richten, dass noch so viele Menschen wie möglich das Evangelium hören und gerettet werden. Dieser große Umbruch kommt, nutzen wir die Zeit, solange das möglich ist. Und nach diesem großen Umbruch kommt dann mit dem Kommen Jesu ein drittes. Und das ist unser letzter Punkt. Und der heißt, Jesus regiert für immer. Geht um den Vers 23. Gott hat Zerubabel eindrücklich nochmal diese Vernichtung der Königreiche vor Augen gestellt. Und jetzt spricht er in den Vers 23 nochmal direkt an mit folgenden Worten. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und ich werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscher. Stellt sich einmal mehr die Frage bei diesen Worten, was bedeutet das überhaupt, ja, und wann wird denn das in Erfüllung gehen? Zunächst mal sehen wir hier, dass diese Verheißung beginnt mit den Worten an jenem Tag. Das heißt, hier ist ein Rückbezug geschaffen zu Vers 22. Also an jenem Tag, wenn der Herr die Throne der Königreiche umstürzen wird, wenn er die Königreiche der Nationen entmachtet. An jenem Tag. Und wir haben gesehen, eben schon, das ist bis heute im Laufe der Geschichte nicht wirklich im vollen Umfang geschehen, sondern das steht noch aus in der Zukunft. Und dazu kommt, dass gerade so ein Ausdruck wie an jenem Tag öfters bei den Propheten des Alten Testaments im Zusammenhang steht mit dem großen Gerichtstag Gottes, mit dem Tag des Herrn, könnte man auch sagen. Daneben ist es wahrscheinlich so gewesen, dass dieser Zerubabel, an den ja die Worte gerichtet sind, dass er davon ausgegangen ist, dass diese Prophezeiung hier ihn nicht unmittelbar als Person wirklich mehr betreffen wird, sondern einen Nachkommen aus seiner Linie. Wie komme ich darauf, das zu denken? Dass Zerubabel also dachte, okay, das gilt so direkt nicht für mich, sondern auf irgendwas Späteres bezogen. Das hat mit dem Hintergrund zu tun für diese Prophezeiung. Jetzt müssen wir noch einmal unseren Kopf ein bisschen anstrengen, weil der Hintergrund für diese Prophezeiung hier in Haggai 2, Vers 20 bis 23, was das Ganze auch so außergewöhnlich macht, den Hintergrund finden wir in einer früheren Prophezeiung, in Jeremia 22. Und ich will uns gerne Jeremia 22, Vers 24 bis 30 lesen und dann ganz kurz darauf eingehen. Da hat Gott gesagt, also einiges früher, durch den Propheten Jeremia, noch vor dem babylonischen Exil, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Wenn auch Konja, der Sohn Jojakims, der König von Juda, ein Siegelring an meiner rechten Hand wäre, würde ich dich doch von dort wegreißen. Und ich werde dich in die Hand derer geben, die nach deinem Leben trachten, und in die Hand derer, vor denen du dich fürchtest, und in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, und in die Hand der Chaldäer. Und ich werde dich und deine Mutter, die dich geboren hat, in ein anderes Land schleudern, wo ihr nicht geboren seid. Dort werdet ihr sterben. In das Land aber, in das Zurückkehren sie Verlangen tragen, dorthin werden sie nicht zurückkehren. Ist denn dieser Mann Konja ein verachtetes Gefäß zum Zertrümmern oder ein Gerät, an dem niemand gefallen hat? Warum wurden sie weggeschleudert, er und seine Nachkommen, und in ein Land geworfen, das sie nicht kannten? Land, 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 höre das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Schreib diesen Mann auf als kinderlos, als einen Mann, dem nichts gelingt in seinen Tagen. Denn von seinen Nachkommen wird es nicht einem gelingen, auf dem Thron Davids zu sitzen und weiterhin über Juda zu herrschen. Okay, komische Stelle. Ich weiß, was hat das zu tun mit Haggai 2, Vers 23? Das müssen wir jetzt verstehen. Zum Glück, da kommen wir her, wir haben Ahnenforschung für Zerubabel betrieben. Und das hilft uns jetzt an dieser Stelle. Weil wir wissen, dass Jojachin, der auch manchmal Jechonja genannt wird, der Opa von Zerubabel war. Das hatten wir eben schon. Ja? Jetzt scheint es nicht zu genügen, dass dieser Jojachin auch manchmal Jechonja genannt wird, sondern er hat auch noch einen kürzeren Namen und der ist Konja. Und der kommt uns in diesem Text hier bekannt vor. Ja? So, das macht das Ganze ein bisschen komplizierter für uns, aber wir halten einfach fest, dann haben wir das. Jojachin, Jechonja und Konja, das ist eine und dieselbe Person, nämlich der Opa Zerubabels. Und ich nehme jetzt mal diesen Namen Konja, weil der Text den ja auch verwendet. Ja. Wir haben gesehen, dass dieser Konja zusammen mit seinem Bruder Zedekia zu den letzten zwei Königen vor dem Exil gehört hat, vor dem babylonischen Exil. Ja. Das waren die letzten beiden Könige. Nun verwendet Gott hier in Vers 24 das Bild eines Siegelrings. Kommt uns bekannt vor, merken wir uns mal. Das Bild eines Siegelrings und sagt über diesen Konja, wenn Konja ein Siegelring an meiner Hand wäre, an meiner rechten Hand wäre, dann würde ich ihn von dort wegreißen. Der Siegelring war etwas unglaublich Kostbares, was ein König an der Hand getragen hat. Und er hat zum Beispiel dadurch Erlässe besiegelt. Und gewissermaßen war das ein Instrument, wodurch Könige Autorität und Macht ausgeübt haben. Was hier nun deutlich wird, ist, dass Gott diesen König Konja abgestreift hat, könnte man sagen. Ja? Er hat ihn verworfen, er hat ihn wie weggeworfen. Dieses Instrument seiner Macht, wodurch Gott ja eigentlich regieren wollte, er hat das weggeworfen. Das sah in der Praxis dann so aus, dass er ins babylonische Exil verschleppt wurde. Das können wir hier in Vers 25 bis 27 nachvollziehen. Und auch in 2. Chronik 36, wie das dann sah. Jetzt findet Gott sehr harte Worte über diesen Konja. Vers 28 bis 30 sind sie ja beschrieben. Ich greife nochmal was raus. Da heißt es, er wird ein Mann sein, dem nichts gelingt in seinen Tagen. Und dann kommt am Ende von Vers 30 eine Aussage. Und die betrifft auch seinen Enkel, Zerubabel. Und da wird es relevant für uns, wenn er dort sagt, denn von seinen Nachkommen, von diesem Konja, Opa von Zerubabel, von seinen Nachkommen wird es nicht einem gelingen, auf dem Thron Davids zu sitzen und weiterhin über Juda zu herrschen. Das heißt, für Zerubabel, der diese Prophezeiung kannte, war eigentlich klar, durch dieses Gerichtswort wird das für ihn mit König in Jerusalem werden oder in Juda werden, wird das nichts mehr. Es gab ein ähnliches Gerichtswort, Jeremia 36, Vers 30 und 31 an Jojakim. Das spricht auch damit hinein. Das heißt, eigentlich durch diese Prophezeiung sah alles danach aus, als wäre das Königtum und diese Verheißung an David eines ewigen Königtums, als wäre das Geschichte. Aber Gott ist gnädig und er hält, was er verspricht. Und er kommt durch die wildesten Geschichten am Ende doch zu seinem Ziel. Und so greift Gott dieses Bild von dem Siegelring ja wieder auf in Haggai 2, Vers 23. Und ungefähr 80 Jahre später sagt er seinem Enkel, diesem Enkel von Konja, dem Zerubabel, dass dieser verworfene König, ja, Konja, dass das war und dass Gott ein klares Gerichtswort gegeben hat. Aber er gibt ihm neue Hoffnung. Eine neue Perspektive. Und er benutzt das gleiche Bild. Und genau aus diesem Grund sagt also Gott zu Zerubabel, wir kehren zurück, zu Haggai 2, Vers 23, er sagt zu Zerubabel, dem Sohn des Shealtiel, dass er ihn einem Siegelring gleich machen wird, weil Gott selbst ihn erwählt hat. Jetzt habe ich es eben schon gesagt, für Zerubabel war wahrscheinlich klar, dass wegen dieses Gerichtsworts, das an seinen Opa gesprochen wurde, ja, kein Nachkomme wird auf seinem Thron sitzen. Für ihn war wahrscheinlich klar, das kann nicht er direkt gemeint sein, sondern das muss aus seiner Linie irgendwie kommen, auf den das dann zutreffen wird. Und spätestens wir wissen heute, dass seit diesem Tag, haben wir eben schon gehabt, kein König mehr, auch nicht Serubabel, auf den Thron Judas zurückgekehrt ist. Auch nicht auf den Thron Israels. Warum? Weil nur einer der wahre Siegelring Gottes geworden ist. Und den hat Gott uns offenbart und den wird er nie wieder abstreifen. Und das ist unser König Jesus. Bildlich ausgedrückt könnte man sagen, ja, in Konya hat Gott diesen Ring weggeworfen. Durch die Linie Serubabels hat er ihn wieder aufgenommen und in Christus hat er ihn für immer und ewig sich angesteckt. Und Christus ist das Instrument seiner Macht und seiner Autorität, durch den er herrschen wird. Im Neuen Testament sagt Jesus interessanterweise über sich selbst in Johannes 6, Vers 27, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Und jetzt kommt's, denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt, oder man könnte auch übersetzen, besiegelt. Und das sehen wir. Ja, der Vater hat den Sohn eingesetzt und besiegelt, damit er bleibt. Er hat ihn sich angesteckt und Jesus ist dieser wahre König, der durch Gott besiegelt wurde. Der Siegelring, der nie wieder abgestreift wird, durch den Gott seine Macht, seine Autorität ausüben wird, durch den er regieren wird. Und man sieht in Haggai 2, Vers 23 noch einige Begrifflichkeiten, wo irgendwie indirekt auch schon deutlich wird. Zum Beispiel ist die Rede von einem Auserwählten oder vom Knecht da. Und das erinnert an zum Beispiel Jesaja 42. Ich werde das in Hauskreisleitfaden mit reingeben, dass da schon Christus eigentlich mit angesprochen ist. Und es wird so sein. Zunächst mal wird Gott durch ihn, durch Christus, auf dieser Erde regieren. Das beschreibt uns Offenbarung 20. Und je nach Auffassung, das ist das tausendjährige Reich, was da beschrieben ist. Und auch Sacharja 14 spricht übrigens davon dann, und es fällt in diese Zeit hinein, er wird als König regieren. Und er wird regieren dann bis in alle Ewigkeit, und zwar allerspätestens, wenn er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, die nicht mehr vergehen werden. Das ist Offenbarung 21 und 22. Das ist eine wunderbare Zukunftsschau für uns, oder? Der wahre König kommt und er regiert für immer, zusammengefasst. Ich glaube, wir wissen das. Das ist gar nichts Neues wahrscheinlich für die allermeisten von uns, dass das so ist, dass das so kommen wird. Aber ich will mal die Frage stellen, leben wir denn wirklich mit dieser Realität? Haben wir das wirklich vor Augen? Und haben wir die Erwartung, dass es schon bald so weit sein kann, dass König Jesus kommt? Und was löst es vielleicht auch bei mir aus, dieser Gedanke, okay, König Jesus kommt? Das kann ja auch unterschiedlich sein. Das kann Freude auslösen, es kann aber auch eine gewisse Beklemmtheit, auch als Christ auslösen. Vielleicht ein bisschen persönlicher können wir uns fragen, lebe ich für den König Jesus heute so, dass er lieber heute als morgen wiederkommen soll? Oder gibt es da vielleicht Dinge, die ich heute in Ordnung bringen sollte, um ihm morgen guten Gewissens in die Augen schauen zu können? Ich hoffe, wir ersehnen wirklich diesen Tag voller Freude, weil wir im Frieden und im Einklang mit ihm sind. Frieden mit Gott geschlossen haben durch Jesus Christus, durch sein Blut, aber auch im Einklang mit ihm sind in unserem Leben. Und wir haben geklärte Verhältnisse, wenn er wiederkommt. Der wahre König kommt, war unser Thema heute Morgen. Drei Punkte haben wir anhand von Haggai 2, Vers 20 bis 23 uns vor Augen geführt. Der erste war, die Linie wird vorgezeichnet. Der zweite, der große Umbruch kommt. Und der dritte, Jesus regiert für immer. Und tatsächlich war es so, dass wir heute Morgen nicht so viel Anwendung für uns daraus hatten, aus diesen Versen. Ja, ich bin mir darüber im Klaren, aber mindestens eine Anwendung, neben dem, was das alles bedeuten kann für uns, ne, ob wir in geklärten Verhältnissen sind oder nicht und dass Menschen noch von der Erlösungsaktion hören sollen, aber mindestens eine Anwendung sollte das heute Morgen bei uns ausgelöst haben und das ist Anbetung. Ich hoffe, dass wir das erkannt haben heute Morgen. Wir haben allen Grund, den König dieser Welt anzubeten und die Knie in Ehrfurcht vor ihm zu beugen, weil er uns erkauft hat durch sein eigenes Blut zu seinem Eigentum, zu seinem Königtum. Und wenn du dabei sein darfst, hast du allen Grund, Gott anzubeten, haben wir allen Grund, Gott anzubeten. Ich will zwei Stellen zum Schluss setzen, die uns in diese Anbetung hineinführen sollen, bevor wir dann das in Liedern tun wollen und auch im Abendmahl. Einmal Sacharja 14, Vers 9 nochmal. Da heißt es, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Und eine ganz bekannte Stelle, die wir kennen, so ein schöner Hymnus, Philipper 2, Vers 9 bis 11. Darum hat Gott ihn auch erhoben, unseren Herrn Jesus Christus, und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Lass uns zusammen aufstehen, wem es möglich ist, und Gott wirklich in drei Liedern anbeten und anschließend gemeinsam das Abendmahl feiern.